Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Pittoreske Ansichten in den Kordilleren. Aus Herrn von Humboldts historischer Beschreibung seiner Reise. Natürliche Brücken über den Icononzo. Unter den mannigfaltigen, majestätischen Szenen, welchen man in den Kordilleren begegnet, ergreifen die Täler die Einbildungskraft des europäischen Reisenden am meisten. Nur aus einer sehr ansehnlichen Entfernung und von den Ebenen aus, die sich von den Küsten bis zum Fuße der Zentralkette erstrecken, kann das Auge die ungeheure Höhe dieser Gebirge ganz ermessen. Die Plateaus, welche von ihren mit ewigem Schnee bedeckten Gipfeln eingefasst werden, liegen größtenteils 2500 bis 3000 Meter über der Meeresfläche. Dieser Umstand schwächt den Eindruck von Größe, welchen die kolossalen Massen des Chimborazo, des Cotopaxi und Antisana von den Plateaus von Riobamba und Quito aus betrachtet, machen, bis auf einen gewissen Punkt. Bei den Tälern aber verhält es sich anders als bei den Gebirgen. Tiefer und enger als die Alpen- und Pyrenäentäler enthalten die Täler der Kordilleren Ansichten, welche den wildesten Charakter tragen und die Seele mit Bewunderung und Schauder erfüllen. Sie sind Klüfte, deren Grund und Rand mit einer kraftvollen Vegetation geschmückt und deren Tiefe oft so ansehnlich ist, dass man den Vesuv und den Puy de Dôme hineinstellen könnte, ohne dass ihre Gipfel über der nächsten Gebirgesaum wegragten. Durch die merkwürdigen Reisen des Herrn Ramon ist das Tal von Ordesa bekannt geworden, das sich vom Mont Perdu herabsenkt und dessen mittlere Tiefe ungefähr 900 Meter enthält. Auf unserer Reise auf dem Rücken der Anden von Pasto nach der Stadt Ibarra und beim Heruntersteigen von Lora gegen die Ufer des Amazonenstroms haben wir, Herr Bonpland und ich, die berühmten Klüfte von Jota und Cutaco durchschritten, von denen die eine über 1500 und die andere über 1300 Fuß perpendikuläre Tiefe hat. Allein, um eine vollständigere Idee von der Größe dieser geologischen Phänomene zu haben, muss ich bemerken, dass der Grund dieser Klüfte nur um ein Viertel niedriger über dem Meeresspiegel steht als die Straßen über den St. Gotthard und den Mont Cenis. Das Tal von Icononzo oder Pandi ist weniger merkwürdig wegen seiner Dimensionen als wegen der ungewöhnlichen Form seiner Felsen, welche von Menschenhänden ausgehauen zu sein scheinen. Ihre nackten, dürren Gipfel bilden den malerischsten Kontrast mit dem Buschwerk von Bäumen und kräuterartigen Pflanzen, welche den Rand der Kluft bedecken. Der kleine Waldstrom, welcher sich durch das Tal von Icononzo Bahn gemacht hat, trägt den Namen Rio della Summa Pass. Er stürzt sich von der östlichen Kette der Anden herab, welche im Königreiche Neugranada das Bassin des Magdalenenflusses von den ungeheuren Ebenen des Meta, des Guaviar und des Orinoco scheidet. Dieser Waldstrom ist in ein beinahe unzugängliches Bett eingezwängt und würde nur schwer zu passieren sein, wenn die Natur nicht zwei Felsbrücken über ihn gebildet hätte, die man in dem Lande selbst mit allem Rechte für diejenigen Gegenstände ansieht, welche der Aufmerksamkeit der Reisenden am würdigsten sind. Im Monat September 1801 kamen wir auf unserer Reise von Santa Fe de Bogotá nach Popayán und Quito über diese natürlichen Brücken von Ikononzo. Ikononzo ist der Name eines alten Dorfes der Muiscas, Indianer, welches auf dem südlichen Rande des Tals liegt und wovon nur noch einige zerstreute Hütten übrig sind. Der am nächsten liegende, bewohnte Ort ist heutzutage das kleine Dorf Pandi oder Mercadillo, eine Viertelmeile nordöstlich. Der Weg von Santa Fe nach Fusaguasuga und von da nach Pandi ist einer der schwierigsten und am wenigsten besuchten Wege in den Kordilleren. Denn man muss ein leidenschaftlicher Freund von Naturschönheiten sein, um die gefahrvolle Straße, welche vom Paramo von San Fortunato und den Gebirgen von Fusaguasuga gegen die natürliche Brücke von Ikononzo herabsteigt, dem gewöhnlichen Wege, der von dem Plateau von Bogota über die Mesa von Juan Díaz nach den Ufern des Magdalenenstroms führt, vorzuziehen. Die tiefe Kluft, durch welche sich der Waldstrom de la Summa Paz herabstürzt, macht den Mittelpunkt des Tales von Pandi aus. Bei der Brücke nimmt sie auf mehr als 4000 Meter Länge ihre Richtung von Osten nach Westen. Wo der Fluss westwärts von Doha in die Kluft eintritt und wo er sie in seiner Senkung gegen Melga wieder verlässt, bildet er zwei schöne Kaskaden. Sehr wahrscheinlich wurde diese Kluft durch ein Erdbeben bewirkt. Sie gleicht einem ungeheuren Flöß, aus welchem der Gangstein durch die Arbeit der Bergleute weggenommen worden ist. Die sie umgebenden Gebirge bestehen aus Sandstein mit einem Tonzement. Und diese Bildung, welche auf dem Tonschiefer von Villeta ruht, erstreckt sich von dem Steinsalzgebirge von Zipaquirá bis gegen das Bassin des Magdalenenflusses hin. Auch enthält sie Lagen der Steinkohlen von Canoas oder Xipa, welche man in der Nähe des großen Wasserfalls von Tequendama bricht. Pittoreske Ansichten in den Kordilleren, natürliche Brücken über den Ikononzo. Im Tale vor Ikononzo ist der Sandstein aus zwei verschiedenen Felsarten zusammengesetzt. Ein sehr kompakter und quarziger Sandstein mit wenig Zement und beinahe ganz ohne Schichtenspaltungen ruht auf sehr feinkörnigem und in unzählige, sehr kleine und beinahe horizontale Lagen geteilten Sandsteinschiefer. Man darf annehmen, dass die kompakte und quarzige Lage bei der Bildung der Kluft der Gewalt, welche diese Gebirge zerriss, widerstanden hat und dass nur die ununterbrochene Fortsetzung dieser Lage die Brücke ausmacht, auf welcher man von einem Teil des Tals nach dem anderen gelangt. Dieser natürliche Bogen hat 14,5 Meter Länge und 12 Meter Breite. Seine Dicke ist im Mittelpunkt ca. 2 Meter. Durch sehr sorgfältige Versuche, die wir mit dem Falle von Körpern angestellt und vermittels eines Chronometers von Bert Hu, haben wir die Höhe der oberen Brücke über der Wasserfläche des Waldstroms zu 97 Metern herausgebracht. Ein sehr aufgeklärter Mann, Don Jorge Lozano, welcher ein angenehmes Landgut in dem schönen Tale von Fusagasuga besitzt, hatte schon vor uns diese Höhe mit dem Senkblei gemessen und sie von 112 Varas gefunden, sodass die Tiefe des Stroms bei mittlerem Wasserstand 6 Meter zu sein scheint. Die Indianer von Pandi haben zur Sicherheit der Reisenden, welche in diesem öden Lande indes sehr selten sind, eine kleine Balustrade von Rohren angelegt, die sich gegen den Weg, der nach der oberen Brücke führt, verlängert. 10 Toises unter dieser ersten natürlichen Brücke befindet sich eine andere, zu der wir auf einem engen Pfade, welcher an dem Rand der Kluft hinabsteigt, geführt wurden. 3 ungeheure Felsmassen fielen nämlich gerade so, dass eine die andere stützt. Die in der Mitte bildet den Schlussstein des Gewölbes und dieser Zufall hätte bei den Eingeborenen leicht die Idee von Bogenmauerwerk erwecken können, das den Völkern der neuen Welt ebenso unbekannt war als den alten Bewohnern von Ägypten. Indes will ich nicht entscheiden, ob diese Bruchsteine von fernher geschleudert worden sind oder ob sie bloß Fragmente eines zum Teil zerstörten Bogens sind, welcher ursprünglich der oberen natürlichen Brücke ähnlich war. Letztere Vermutung wird durch einen analogen Zufall in dem Kolosseum zu Rom wahrscheinlich, wo man an einer halb zusammengestutzten Mauer mehrere Steine bemerkt, die in ihrem Falle dadurch aufgehalten wurden, dass sie im Sturze zufälligerweise ein Gewölbe bildeten. Mitten in der zweiten Brücke von Iconoso befindet sich ein Loch von mehr als 8 Quadratmetern Umfang, durch welche man in den Abgrund hinabsehen kann. Und wo wir auch unsere Versuche über den Fall der Körper angestellt haben. Der Strom scheint in einer finstern Höhle zu fließen und das klägliche Geräusch, das man hört, rührt von einer Menge Nachtvögel her, welche die Kluft bewohnen und die man im Anfange gern für die gigantischen Fledermäuse halten möchte, die in den Äquinoxialgegenden so bekannt sind. Man sieht sie hier zu Tausenden über dem Wasser flattern. Indes haben uns die Indianer versichert, dass diese Vögel von der Größe eines Huhns sind, Eulenaugen und einen gekrümmten Schnabel haben. Man nennt sie Kakas und die Einförmigkeit der Färbung ihres Gefieders, das ein bräunliches Grau ist, macht mich glauben, dass sie nicht zu dem Geschlechte des Caprimulgus gehören, dessen Gattungen auf den Kordilleren in so vieler Mannigfaltigkeit vorhanden sind. Wegen der Tiefe des Tals ist es unmöglich, ihrer habhaft zu werden, und wir konnten sie nicht anders untersuchen, als dass wir Feuerbrände in die Klüfte warfen, um ihre Wände zu erhellen. Die Höhe der natürlichen Brücke von Iconoso über dem Meeresspiegel ist 893 Metern. In den Gebirgen von Virginien, und zwar in der Grafschaft Rock Bridge, ist ein ähnliches Phänomen wie die obere Brücke, die wir eben beschrieben haben. Es wurde von Herrn Jefferson mit der Sorgfalt untersucht, welche Beobachtungen dieses vortrefflichen Naturkundigen charakterisiert. Die natürliche Brücke von Cedar Creek in Virginien ist ein Bogen von Kalkstein, welcher 27 Meter Öffnung hat und seine Höhe über der Wasserfläche des Stroms beträgt 77 Meter. Die Erdbrücke, die wir auf der Senkung der Porphyrgebirge von Chumban in der Provinz de los Pastos gefunden haben, die Brücke der Mutter Gottes, Tantku genannt, bei Tonilco in Mexiko und der durchbrochene Felsen bei Grandola in der portugiesischen Provinz Alentejo sind geologische Phänomene, welche sämtlich mit der Brücke von Inonzo einige Ähnlichkeit haben. Indes zweifle ich, ob man bis jetzt irgendwo auf dem Globus einem so außerordentlichen Zufalle begegnet ist wie der, welcher durch 3 Felsmassen, die sich gegenseitig stützen, ein natürliches Gewölbe gebildet hat.
Hat Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.